Und da blättern wir heute im Kulturteil des aktuellen Spiegels. Und Ressortleiter Kultur beim Spiegel ist Lothar Goris. Schönen guten Morgen, Herr Goris.
Guten Morgen, Frau Heise.
Im aktuellen Heft kommen bei Ihnen ja zwei Künstler zu Wort, deren künstlerisches Schaffen versucht wird zu behindern durch Auflagen, Strafen, Verfolgung, gar einem Kopfgeld. Der bildende Künstler Ai Weiwei und der aus dem Iran stammende Musiker Shahin Najafi kommen zu Wort im Spiegel. Beginnen wir mal mit dem in aller Welt bekannten, trotz der Verbote nicht verstummenden Chinesen Ai Weiwei. Ihr Autor Bernhard Zandt hat Ai Weiwei getroffen und der wirkte auf mich jedenfalls recht gelassen, oder? In welcher Situation hat er ihn angetroffen? Wie lebt er inzwischen?
Naja, eigentlich tatsächlich, wie Sie sagen, sehr gelassen. Man kann den anrufen und man kann ihn dann besuchen. Und hat er in Peking ein wunderschönes, ich mal auf einem kleinen Foto, ein wunderschönes Gelände, irgendwie, was er sich zu größten Teilen hat neu bauen lassen. Irgendwie auf dem Tisch, wo es liegt, eine Katze, deren Haar er gerade geschoren hat, um es irgendwie für den Frühling und Sommer vorzubereiten. Und so eigentlich ganz idyllisch und ganz gemütlich. Und er sagt ja auch, dass er zurzeit irgendwie nicht wirklich größere Beschränkungen spürt. Irgendwie, er sagt, sieht aus, als hätten sie mich total vergessen. Sie reden nicht einmal mehr mit mir.
Er kann sich innerhalb Chinas auch bewegen. Er ist mit seiner Familie beispielsweise vor dem Wintersmog geflohen. Aber der Kontakt mit der Welt wird ihm ja zumindest erschwert, zumindest übers Internet. Aber wie Sie sagen, der Zabel hatte keine Probleme.
Nee, das also sozusagen, der Kontakt zur Welt wird ihm erschwert, irgendwie, er darf natürlich auch nicht ausreisen. Also er wird ja einer von vier Künstlern sein, die im deutschen Pavillon während der Biennale, Kunstbiennale in Venedig ausstellen werden.
Wie macht man das, fragt man sich, wenn man das Land nicht verlassen darf. Und das fand ich eine ganz interessante Schilderung. Er sagt, wie mit einer Fernsteuerung mache ich das.
Ja, genau. Ich werde sozusagen seine Assistenten und wie mit einer Fernbedienung, mit Assistenten, mit Handwerkern, die mich verstehen, die ich aber auch ermutige, ihrem eigenen Urteil und ihren eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Also er macht das wirklich von der Ferne aus. Er kennt, glaube ich, den Raum, weil er da schon mal 1999 war. Aber er sagt auch, wo ist die Stelle, dass es irgendwie schon ein bisschen seltsam sei, weil man irgendwie eher seine eigene Kunst ja nie in seiner Präsentation erlebt, sondern immer nur als Foto erlebt. Und das würde ihn, das macht es ihm natürlich schon auch ein bisschen schwieriger. Also er leidet da natürlich, logischerweise leidet er darunter, dass er irgendwie viele Ausstellungen ja im Ausland hat. Er hat ja während irgendwie der Biennale auch noch zwei andere Ausstellungen in Italien, ich glaube in Deutschland zu dem Zeitpunkt, in diesem Sommer auf jeden Fall auch noch mal was anderes. Also der macht ja viel, war auch gerade in USA Ausstellungen und das macht er halt alles eigentlich dann eher über Computer.
Er sagt, das sei schmerzhaft und er vergleicht sich da mit einem Wissenschaftler, die ja die Ergebnisse ihrer Arbeit auch nur voraussagen können. Das fand ich auch ganz interessant zu Venedig. Das fand ich auch irgendwie lustig. Also wenn man den, was heißt lustig? Ja, doch amüsant, so wie er das auch schildert, wie er zu Venedig steht. Also er, obwohl er so eingeschränkt ist, vor Leben sprühende Mensch, sagt Venedig, naja, fehlt ein bisschen die Energie, ne, wie ein alter, schöner, Venedig, wertvoller Teppich.
Genau, ein wertvoller alter Teppich. Aber wo hängt man ihn hin, fragt er. Er hat dann seine Mutter überredet, irgendwie, dass sie da hinfährt. Die ist ja 80 Jahre alt inzwischen. Und er sagt, dass sie noch nie seine Arbeit im Ausland gesehen hat und seine Schwester wird ihn begleiten. Nee, das ist ja auch wiederum interessant, dass dieser Mensch ja doch irgendwie eine ganz wunderbare Gelassenheit hat.
Ja, interessant, wie er den Zustand Chinas beschreibt. Manchmal denkt man ja, Künstler sehr abgehoben, hat mit der Wirklichkeit der Leute eigentlich nicht mehr viel zu tun, könnte man meinen. Er leugnet aber überhaupt nicht den Fortschritt, den auch viele Chinesen spüren. Das Grundproblem, was er beschreibt, ist, dass die Chinesen das Vertrauen verloren haben. Genau. Woran macht er das fest?
Genau. Also er beschreibt das vorher noch irgendwie, er sagt irgendwie, dass irgendwie natürlich China wohlhabend geworden ist, niemand kann es beschreiten und das natürlich ist es vielleicht auch ein Glücksfall für das System, das er übrigens für nicht irgendwie überlebensfähig hält, also das chinesische KP-System. Aber was hat uns der Wohlstand gekostet? Wie nachhaltig ist diese Veränderung? Ne? Die Raubbau an unserer Substanz etc. Und dass es vor allen Dingen irgendwie eine Nation ist, die kein Vertrauen mehr hat. Und zwar kein Vertrauen mehr in das Wasser, das sie sie trinken, weil irgendwie in die Lebensmittel, die sie kaufen, wenn sie zum Arzt gehen irgendwie und sie sich fragen, ob der Arzt uns auch richtig behandelt, oder eine Nation, die irgendwie deren Bürger irgendwie eher überlegen, ein sich aus einem Rechtsstreit rauszukaufen, als ihn auszutragen. Und das kann, was ist das für ein Staat? Kann es noch schlimmer sein?
Und die all ihre versucht, alle Mittel bereitzustellen, die Kinder im Ausland irgendwie zur Schule zum Studium zu schicken.
Ja, das ist schon. Und dann gleichzeitig sagt er auch, ja, pff, eigentlich gibt ihm, ne, man sagt eigentlich, was ist eigentlich Ihr Traum von China? Wird er dann gefragt von Bernhard Zandt. Und dann antwortet er, gibt dem Machtlosen eine Stimme, gibt ihnen das Recht zu wählen. Und wenn ihr meint, sie heute noch nicht wählen lassen zu können, dann nennt ihnen einen Zeitpunkt. Sagt, dass ihr ihnen das Wahlrecht in 10 Tagen, in 10 Monaten, in 10 Jahren geben werdet. Aber versucht nicht, ihnen weiszumachen, dass sie bereits unter den besten aller Bedingungen leben.
Ja, und diese komplexe Wahrheit als Künstler, quasi aufs Papier oder in die Installation zu bringen, da sagt Herr Zandt, ja, es ist, ob ihm das eigentlich schwerfällt, ne? Also dieses Komplexe dann einzudampfen, sagt er aber ganz eindeutig nein.
Nee, das sagt er. Ich muss mal gerade die Stelle suchen, ist eine Relle, für wie sagt er das? Es geht eigentlich in der Diskussion darüber, irgendwie, was ist denn das jetzt für ein China? Ne? Es gibt ja auch hier in Europa 2 Haltungen. Ne? Die einen, für die einen ist es ein Land, in dem die Führer Verbrecher sind, für die Leute aus der Wirtschaft, aber irgendwie ist das chinesische Modell effizient und zukunftsweisend. Und dann sagt er da auch irgendwie ziemlich interessant, mich hat noch nie einer dieser deutschen Wirtschaftsführer besucht und ich fürchte, sie würden sich zu Tode erschrecken, wenn sie ein paar Tage mit mir verbrächten. Ne? Aber wenn ich ein westlicher Politiker wäre, würde ich Diktatoren wahrscheinlich auch gut finden. Das stimmt ja, sagt er. Sie treffen schnelle Entscheidungen, sie unterschreiben dir jeden Scheck, solange du ein Lächeln für sie hast. Wen kümmern die Bedingungen, unter denen Diktaturen existieren können? Jeder muss sehen, wie er über die Runden kommt.
Nachzulesen im aktuellen Spiegel, Ai Weiwei, Lothar Goris geht mit uns durch den aktuellen Spiegel. Ein weiterer dissidenter Künstler kommt da ja zu Wort, der iranische Musiker oder der aus dem Iran stammende Musiker Shahin Najavi, der einer Fatwa unterliegt. So ist der Artikel auch überschrieben. $100.000 für meinen Kopf. Dieser Tage kommt sein Buch heraus. Im Radiofeuilleton ist er übrigens am Freitag dann auch direkt zu hören. Der Spiegel druckt heute Auszüge aus dem Buch. Herr Goris, er schildert ja ziemlich genau, wie er fast vor einem Jahr, am 6. Genau Mai war das, ne? Genau. Am 8. Mai oder so, ja genau. Wie es zu dieser Fatwa kam. Wie verbringt er eigentlich inzwischen seine Zeit?
Entspannter auch. Es ist so, dass er inzwischen wieder Konzerte geben kann. Es ist auch so, dass er sich nicht mehr versteckt, nicht mehr verstecken muss. Er hat auch keinen Polizeischutz mehr. Nichtsdestotrotz sucht er schon immer noch eine gewisse Anonymität. Das heißt, er geht raus auf die Bühne und tritt auf und irgendwie als Shahin Najafi, aber er zieht sich dann auch wieder zurück. Irgendwie, er muss auch immer noch irgendwie ein bisschen vorsichtig sein, was Fremde betrifft. Irgendwie, er wird immer noch regelmäßig von Mails erreicht, die Drohungen ausstößen. Leute, die schreiben, dass sie ihn töten wollen. Aber das alles ist nicht mehr so konkret. Das ist ja mit so einer Fatwa, das ist ja kein Gericht. Und dann gilt das und dann oder wird sie ausgesetzt, sondern jemand spricht sie aus und dann wirkt sie und irgendwie tröpfelt vielleicht ein bisschen aus, je nachdem.
Ja, und er will sich davon einfach nicht stumm machen lassen.
Und er will
sie
auch nicht stumm machen.
Da muss man erstmal Mut sammeln.
Nein, natürlich nicht, genau.
Das fand ich aber interessant, wie er in seinem Buch beschreibt, also in den Auszügen, die ich jetzt in ihrem Heft lesen konnte, wie er beschreibt erstmal seine Familie und dann, wie er ja eigentlich von einem frommen Muslim zum Dissidenten wurde.
Ja, genau. Also er beschreibt das selbst, dass er irgendwie, dass sein Vater irgendwie selbst irgendwie Verse gegen Ayatollah Khomeini irgendwie geschrieben hat.
Und er darüber entsetzt war.
Und er das irgendwie nicht gut fand. Genauso wenig fand er das wohl auch als junger Mann irgendwie oder Kind irgendwie nicht so gut, dass der Papa ziemlich gerne gefeiert hat und auch schon ab und zu mal einen getrunken hat. Also irgendwie ein sehr weltlicher Perser wohl auch war. Und irgendwie ihn ist aber dann mit 13 oder 14 Jahren irgendwie in die Moschee verschlagen hat. Und er dort irgendwie den Koran studierte und mit Koranrezitation später öffentlich auftrat. Also er hat sozusagen ein Leben in der Moschee, eine Jugend in der Moschee geführt. Und er sagt das selbst, dass er, glaube ich, erst mit 18 überhaupt irgendwie mit Alkohol und Frauen in Berührung kam und dass das alles irgendwie eine völlig neue Welt war.
Und enden tut ihr der Artikel, die Auszüge mit dem Satz, ich wollte kein Sklave Gottes sein. Nachzulesen im aktuellen Spiegel, der aus dem Iran stammende Künstler Shahin Najavi, der eben dieser Tage sein Buch »Wenn Gott schläft, mein Leben, mein Land, der Iran, meine Songs und Gedichte« veröffentlicht. Mehr nachzulesen auch im aktuellen Spiegel. Und den jetzt in Deutschland lebenden Künstler können Sie uns am Freitag hier im Radiofeuilleton persönlich hören, im Gespräch mit Dieter Kassel im Radiofeuilleton. Beim Spiegel verabschiede ich mich jetzt von Lothar Gorist. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche, Herr Gorist.
Ich Ihnen auch.
Tschüss.
Deutschland.